Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Adjabile. Ich bin die Mac und wir sind nach einer sehr langen Pause wieder zurück. Wir fangen diesmal mit einer Interviewreihe an und wir haben uns überlegt, dass wir Gäste aus unserem engeren Bekanntenkreis, aber auch tamilische Expertinnen zu bestimmten Themen interviewen. Und da habe ich gedacht, dass die mentale Gesundheit ein wichtiges Thema ist. Und für mich war das wichtig, dass wir keinen pathologischen Blick oder Sichtweise auf das Thema haben. Jemand, der mit der Gesellschaft sehr stark verbunden ist, der aber auch eine gute Perspektive hat, eine gute Bildung hat. Deshalb freue ich mich, meine Freundin Vivi hier zu haben und ich heiße sie herzlich willkommen.
Sprichwort.
Anbilen andre tunayilan.
Bedeutet so viel wie, wenn eine Person ohne Liebe, ohne Unterstützung und ohne Stärke lebt, wie soll sie seinen Feind besiegen?
Wie oft redet ihr über eure mentale Gesundheit? Habt ihr euch getraut zu sagen, die und die traumatische Erfahrung habe ich und daran möchte ich arbeiten? In unserer Gesellschaft, ich meine nicht nur in unserer tamilischen Gesellschaft, sondern auch in der deutschen Gesellschaft, reden wir viel zu selten über unsere mentale Gesundheit. Unsere Erziehung und unsere Vorurteile gegenüber von Therapie, Psychologie haben uns in der Hinsicht sehr eingeschränkt. Wir haben nie gelernt, dass es okay ist, psychische Probleme zu haben oder die Freiheit zu bekommen, uns damit auseinanderzusetzen. Deshalb habe ich für das erste Interview jemanden eingeladen, der sich mit dieser Thematik auskennt. Vivi arbeitet als Sozialpsychologin in Duisburg. Sie hat ihren Bachelor in Psychologie abgeschlossen und fängt bald mit ihrem Master hoffentlich an. Hi Vivi.
Hi Meg.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du hier bist. Ich freue mich mega, dich zu interviewen. Und kurz als Freundin, ich bin so stolz auf dich, dass du das so weit geschafft hast und dass du bald mit deinem Master anfängst, hoffentlich. Genau. Möchtest du vielleicht genau erzählen, was dein Beruf beinhaltet?
Ja, aktuell als Sozialpsychologin bin ich halt mehr mit dem Klientel an flüchtige Familien mit einem Migrationshintergrund, auch Kinder und Jugendliche, wo die Eltern geflohen sind und so weiter. Also wir bewegen uns nur in diesem Rahmen und da bin ich halt zuständig dafür, die irgendwie dabei zu unterstützen, sich in Deutschland zu integrieren, einfach sie über das Bildungssystem aufzuklären, weil das sehr unterschiedlich ist, wie das in deren Ländern halt stattfindet, also so wie wir das natürlich auch kennen und wie das in Deutschland funktioniert, wodurch auch nochmal Probleme entstehen, wenn es mal in der Schule für die Kinder nicht gut läuft. Dabei ist es meine Aufgabe, diese Aufklärung so weit zu leisten, dass Kinder und ihre Eltern sich auf Augenhöhe treffen können. Und dann halt nochmal frisch Geflüchtete, die sich noch nicht in Deutschland zurechtgefunden haben, die vielleicht hier auch noch irgendwie etwas erreichen wollen, eine Ausbildung machen wollen, weil einfach das, was sie in ihrem Land erlernt haben, hier leider nicht angewendet werden kann, vom Zertifikat her, sage ich jetzt mal. Wie können sie das denn hier nochmal aufbauen? Wie können sie das denn erfrischen? Wie ist es möglich, trotzdem in ihrem Bereich noch etwas zu machen und auch dort einfach die Aufklärung zu leisten, sie da zu begleiten, Bewerbungen zu schreiben und so weiter und so fort. Also mit jedem Menschen individuell auf seine Bedürfnisse zu achten und mit ihm zusammen zu arbeiten, ist halt mein Job.
Ja, das ist ja das, was wir quasi als Kinder zum Beispiel nicht hatten, dass zwischen unseren Eltern und uns zum Beispiel vermittelt wird. Das hatten wir ja zum Beispiel gar nicht. Oder dass unsere Eltern irgendwie aufgeklärt werden, denen die Möglichkeiten aufgezeigt wird. Das ist ja schon mal eine gute Maßnahme und ich freue mich, dass du natürlich in diesem Bereich arbeitest. Und wieso genau hast du dich für das Studium, also Psychologie, entschieden?
Das hat sehr früh angefangen. Also ich bin ein Mensch gewesen, ich hatte immer ganz viele Interessen und alles war aufregend und so, diese Welt ist so groß gefühlt und man kann so viel machen und alles ist spannend. Aber ich glaube, mit 16 hat sich so meine Einstellung immer mehr darin geändert, dass etwas hier einfach nicht stimmt. Also ich muss sagen, so dieser Ansatz fing negativ an, dass ich dachte, warum sind Menschen so? Warum ist dieser Egoismus so stark? Warum machen wir selber das kaputt, was wir um uns herum haben? Und das hat mich einfach nur beschäftigt. Und ich dachte mir, es bringt nichts im Ganzen einfach eine Gesellschaft jetzt irgendwie nur zu formen oder auch ein Staatsoberhaupt zu sein. Und man kann nicht einfach hunderte, tausende von Menschen, man kann nicht mal 10 Personen in einem Raum kontrollieren. Und für mich war das immer so, man muss an sich selbst arbeiten und irgendwie vielleicht versuchen, den Menschen, der mir nahe ist, auch mit ihm zusammen, ihm zu helfen, auch daran zu arbeiten, dass wir diese Welt ein bisschen besser machen, dass wir uns auch einfach verbessern, nicht zum Perfektionismus, aber einfach unsere Fehler erkennen, damit arbeiten, uns weiterentwickeln. Und das Naheliegendste war einfach Psychologie. Es war super interessant. Ich wollte einfach auch verstehen, wo das herkommt, weil in diesem Alter wusste ich, es ist gerade so. Menschen können so sein und so sein und so sein, sehr vielfältig. Aber woher kommt das? Wie funktionieren wir einfach? Und das war so interessant, dass ich daraufhin alles aufgebaut habe, dass ich zu diesem Studium ankomme. Und eigentlich war es im ersten Semester schon klar, ja, genau das möchte ich. Das ist dieser Ansatz, wenn ich nur etwas an Fachwissen anlerne und denke ich, dass man irgendwo einen Mehrwert für diese Gesellschaft erbringen kann und dass ich auch mehr Verständnis einfach für diese ganzen Handlungen erlangen kann. Deswegen, ja, bin ich auf jeden Fall sehr glücklich darüber, wie ich mich entschieden habe.
Ja, ich habe ja gerade schon ein bisschen so angedockt, dass es halt Vorurteile gegenüber der Psychologie gibt und ja, dass Therapie und PsychologInnen seien ja auch immer mit Vorurteilen behaftet ist, besonders in unserer tamilischen Gesellschaft. Und wenn wir irgendwie so tamilische Filme gucken und wie in tamilischen Filmen zum Beispiel irgendwie Psychiater oder irgendwie die Psychiatrie dargestellt ist, dann ist es ja extrem dramatisch. Zum Beispiel, wenn wir an den Film Kadel denken, der Hauptdarsteller verliebt sich in die Hauptdarstellerin und am Ende ist das so, dass sie nicht zusammenkommen, weil sie jemand anderes heiraten muss, weil die Eltern von ihr das nicht wollen. Und er ist ja am Ende total in Anführungsstrichen verrückt, ist auf der Straße und er weiß nicht mehr, was er tun muss. Oder wenn wir jetzt irgendwie an Anien denken, da hat er eine Persönlichkeitsstörung quasi und das wird ja alles sehr extrem dargestellt. Das ist alles so sehr negativ behaftet. Und so extreme Fälle gibt es ja nicht. Wenn man das prozentual guckt, sind das ja nicht die Fälle, die am meisten existieren, sondern jeder normale Mensch kann ja etwas haben, was mit der mentalen Gesundheit nicht stimmt. Wie hast du das selber wahrgenommen, dass das in unserer tamilischen Gesellschaft so ist? Und wie bist du damit umgegangen, dass es diese Vorurteile gibt? Und wie hat dein Umfeld oder bestimmte Personen darauf reagiert, als du gesagt hast, dass du Psychologie studierst?
Ich glaube, wäre das vor 5 bis 10 Jahren passiert, dass ich da in diesem Alter bin und das mache, könnte sein, dass es nochmal ein bisschen negativer angehaucht ist. Ich habe das Gefühl, dass die Menschen gerade halt auch, ne, vor allem in unserer Kultur, dass sie sich da ein bisschen weiterentwickelt haben, aber dennoch, allein die Übersetzung ins Tamilische, das ist so, ja, man sagt dann gerne Mental Doctor und oder Baitiyagara Doctor und das dann nun mal als Psychologin. Für mich ist das schon so eine Sache, wenn ich das auf Tamilisch sage, dann übersetze ich das lieber als ins Englische, weil schon diese Übersetzung ist etwas, was diesen Patienten so auf einer unteren Stufe einfach setzt, was ich nicht gerecht finde. Und wie du sagst, auf jeden Fall in den Filmen ist es sehr dramatisch dargestellt. Und klar, natürlich, die brauchen eine Unterhaltung, ne? Und das erwartet die Zielgruppe. Wie du es richtig gesagt hast, das ist jetzt nicht, ja, nur die einzigen Möglichkeiten an Störungen, die es gibt. Und nicht nur dann muss man zu einem Psychologen. Es kann sehr klein anfangen, sehr viele Dinge, die wir einfach nicht kontrollieren können auch. Es hat viel mit Gene zu tun. Es hat viel mit sozialem Umfeld zu tun. Es hat mit so vielen Einflüssen zu tun, die zusammenwirken. Und das hat auch nicht damit zu tun, dass man selbst schuld an einer Sache ist oder andere Menschen schuld an einer Sache sind. Dinge geschehen einfach. Und wenn der Umstand nicht passt und so, wie man aufwächst und dann halt auch noch dieser Umgang mit bestimmten Menschen und das können auch schon die Eltern sein. Man macht das nicht mit Absicht, aber viele Eltern, die legen schön das schon vor, dass das Kind später eine posttraumatische Belastungsstörung bekommt oder generell ein traumatisches Erlebnis erlangt. Dann halt auch Depressionen, was ganz schnell zu erlangen ist und was gerne unterschätzt worden ist, wozu ich sagen möchte, ich bin froh, dass es jetzt viel mehr an Anerkennung einfach erhält, dass Menschen sich gerne jetzt auch mal mit diesem Thema beschäftigen und das ernster nehmen, weil das sollte man auch. Das heißt jetzt nicht, dass man direkt dramatisch darauf reagieren muss, Leben und Tod mäßig, aber am Ende des Tages geht es darum. Selbstgefährdung und Fremdgefährdung ist eine ganz große Geschichte bei Depressionen und wenn man früh ansetzt, kann man auch sehr viel tun, dass dieser Mensch sein Leben und das Leben der anderen nicht noch mehr beeinträchtigt und es auch nicht irgendwie gefährdet. Und ein Bewusstsein dafür aufzubauen, dafür muss man in erster Linie offen genug sein zu sagen, dass Psychologen und Therapien, dass das nicht etwas Negatives ist, sondern dass man es genauso aufnimmt wie Ärzte, ein Hausarzt, wenn ich Schnupfen habe und dahin gehe, dass ich positiv dahin gehe auf eine Verbesserung und dass das nicht, wenn ich sage, ich gehe zum Arzt, dann wird mich keiner blöd angucken, oh Gott, wie du gehst zum Arzt. Und diese Einstellung, wenn ein Mensch sagt, ich gehe zum Psychologen, dass man dann auch nicht so direkt dramatisch angeschaut wird oder herablassend, wie auch immer. Wenn allein das schon weggehen würde, würde das noch angenehmer werden. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein langer Weg. Dennoch schön, dass es so weit gerade vorangetrieben wird.
Du hast ja gerade gesagt, dass es keine respektvolle oder schöne Art gibt, auf Tamilisch, um zu sagen, dass du Psychologin bist. Und eine angenehme oder eine respektvolle Bezeichnung wäre Mananilai Marthavar. Und das sollten wir jetzt lernen und das sollten wir auf jeden Fall beibehalten und auch benutzen, damit unsere Eltern damit auch respektvoller umgehen und damit sie auch lernen, dass es Bezeichnungen gibt, die sie vielleicht nicht kennen und damit wir auch einen respektvollen Umgang auch im Tamilischen zu solchen Themen haben. Du hast gerade schon gesagt, dass es wichtig ist, von klein auf oder vom jungen Alter an darauf zu achten, wie die mentale Gesundheit sich entwickelt und dass gerade im jungen Alter vieles passieren kann. Und da geht es ja auch teilweise in deiner Bachelorarbeit, weil du hast über die Fantasy-Reihe Harry Potter, Teil davon ging ja darum, und du hast dich mit einer psychoanalytischen Perspektive damit beschäftigt, wie man Harry Potter in der Therapie oder in einer Therapieform verwenden kannst. Und dazu hast du ja auch eine Umfrage gemacht, zwischen männlichen und weiblichen Personen unterschieden und nochmal zwischen Menschen, die Bücher gelesen haben und nicht gelesen haben. Es ging um die Fantasy-Literatur und ich habe die Bachelorarbeit ja gelesen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich natürlich ein großer Potterhead bin und Vivi auch. Deshalb hat sie natürlich die Bachelorarbeit geschrieben. Was mich jetzt da interessieren würde, ist, inwieweit kann man diese Erkenntnisse, natürlich hast du das jetzt nicht auf tamilische Personen bezogen, aber wenn du jetzt darüber so weiter nachdenkst und das darauf beziehen würdest, deine Erkenntnisse und deine Ergebnisse, wenn du das auf tamilische Kinder und Jugendliche übertragen würdest, welche Erkenntnisse würdest du daraus ziehen?
Man kann das natürlich, also es ist eine Bachelorarbeit, ne? Ich musste mich ein bisschen klein halten, aber das ist, die Bandbreite ist so groß. Und vor allem geht es darum, bei dieser Bachelorarbeit und halt die Kernaussage dahinter liegt da drin, man kann mit Kindern und Jugendlichen nicht einfach ein direktes Gespräch anfangen. Die traumatischen Erlebnisse sind so tief und die sind nicht fähig in diesem Alter, das auf einer Ebene zu kommunizieren, wie das Erwachsene können. Und auch bei Erwachsenen ist es so, dass wenn sie ein traumatisches Erlebnis in ihrer Kindheit erlebt haben und dann, sagen wir mal, sie konnten in der Zeit nicht wirklich, die kannten die Worte für diesen Ausdruck nicht, was passiert ist. Sie haben nicht das Verständnis dafür, was das ist, aber sie wissen, irgendwas ist schlecht gewesen. Wie, sagen wir mal, sind wir jetzt gerade, Triggerwarnung, Missbrauchfälle. Und wenn sie nicht wissen, was das gerade ist, was gerade passiert, aber sie wissen, etwas ist falsch. Und dann sind sie erwachsen und realisieren das und reflektieren das nochmal. Ist es trotzdem für Erwachsene schwierig, das als einen Missbrauch zu bezeichnen? Sie können es nicht aussprechen, weil das, wo in dem Moment, als sie das erlebt haben, waren sie auch nicht fähig dazu, das zu verstehen. Das ist so komplex und da kommt einfach Literatur, Bilder, Bezeichnungen, Kunst und so weiter, vielfältige kreative Dinge zu Einsatz, um dieses traumatische Erlebnis in erster Linie halt mit dem Therapeuten auch kommunizieren zu können, auszudrücken. Dann auch die Verarbeitung. Und jetzt auch in der tamilischen Kultur, das ist jetzt auch, ne, ich bin ein großer Potterhead, ich kenne genug viele andere Kulturen, wo es so viele Potterheads gibt. Und das fand ich überhaupt so super, weil es ist einfach ein universelles Buch. Das kann man in jedem Land, in jeder Sprache einfach anwenden, indem man einige Aspekte, das wäre jetzt zu komplex, deswegen bleibe ich jetzt ein bisschen oberflächlich, aber man kann einige Aspekte aus dieser Literatur herausnehmen, zum Beispiel die Charakterbeschreibungen, das in Bezug auf Familie, Freunde, da einfach so ein bisschen Connections kreieren und dann schauen, wie weit, was bedeutet das für dieses Kind, was möchte, oder für den Erwachsenen, was möchte er damit sagen, also das ist halt dann nochmal so eine analytische Arbeit, aber man kann einfach um den heißen Brei und durch die Blume diese Geschichten ja verwenden, um zu therapieren. Und ich hatte zum Beispiel auch einen Patienten gehabt, einen kleinen Jungen. Er war einfach nicht fähig dazu zu sagen, was bei ihm zu Hause los ist. Das war ganz, ganz schwierig für ihn. Er wollte einfach nicht darüber reden. Er hat sich immer gestreut. Ne? Dann treten auch Aggressionen auf und das war halt auch ein Moment, also das war während meiner Bachelorarbeit und ich glaube, ich habe keine Bestätigung wie diese bekommen, dass es die richtige Entscheidung war, so meine Bachelorarbeit auf dieses Thema zu beziehen. Und zwar hat er dann einfach angefangen, Charaktere aus Harry Potter zu zeichnen. Und dann hat man ihn gefragt, so, wer ist das denn? Dann hat er gesagt, dass er Harry ist. Dann hat er gesagt, dass seine Mama Voldemort ist. Und dass Harry Angst vor Voldemort hat, aber Harry ist stark genug und er wird das alles überstehen. Ich möchte jetzt nicht sehr ins Detail gehen, das ist sehr, sehr nochmal intensiv. Aber das war der erste Ansatz, den wir nach Monaten hatten, dass er einfach mit mir darüber reden konnte und auf diese Art und Weise ich endlich wusste, wer ist die Person, vor der er Angst hat, weil das konnte er davor ja nicht sagen.
Das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass er das durch die Charaktere dann darstellen konnte und es ihm einfach viel darüber halt zu reden und das ist sehr interessant zu hören. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es viele tamilische Kinder gibt, die halt auch Harry Potter gelesen haben, weil sie auch in der Welt flüchten wollten, weil es vielleicht zu Hause nicht so schön ist. Und irgendwie hat mich das gerade richtig berührt. Ich muss erstmal ein bisschen darauf klarkommen, aber es ist echt auf jeden Fall eine sehr interessante Arbeit, Vivi, und ich hoffe, dass du da weitermachst und dass du hoffentlich weiter forschst oder eine Therapieform entwickelst und ja, dass das einfach irgendwie fruchtet und dass das ein guter Ansatz auf jeden Fall ist.
Das möchte ich auf jeden Fall auch erreichen, vor allem wegen tamilischen, ne, Kindern. Ich glaube, das ist einfach auch sehr nötig, dass wir auf diese Art und Weise auch an diese Sachen herangehen, weil einfach, ich rede jetzt gerade für die Allgemeinheit, ich möchte das aber nicht pauschalisieren, aber für die meisten tamilischen Kindern ist es so gewesen, auch in unserer Generation vor allem, haben wir das oft genug, auch durch unsere Freunde mitbekommen, Mac, dass es uns nicht beigebracht wurde, darüber zu sprechen, wenn etwas gerade nicht richtig läuft, weil man gerne, wenn was falsch lief, es auf die Kinder direkt geschoben hat und hat gesagt, ja, du musst aufpassen, ja, wieso kannst du nicht darauf achten, wieso gehst du da hin, wieso machst du dies, wieso machst du das, du, das ist aber komplett falsch. Also das ist dem Opfer immer nur die Schuld zu geben, damit ist man nicht weit gekommen und dann wissen die auch gar nicht, wie funktioniert das, wie rede ich jetzt darüber, mir glaubt eh keiner. Da habe ich einfach gemerkt, das ist der beste Weg, einfach auch mal diese positiven Aspekte, die nebenbei passieren, wie diese Bücher, in diese Welt, in die man flüchtet, die kann man einfach aufgreifen und einen Zugang zu den Kindern und auch Erwachsenen finden.
Du hast ja gerade schon darüber geredet, also das ist ja eine Herausforderung, dass wir zum Beispiel nie gelernt haben, darüber zu reden oder dass uns immer vorgeworfen wird, dass wir an bestimmten Dingen selber dran schuld sind. Deshalb würde mich nochmal interessieren, wie du aus deiner Perspektive das wahrnimmst, was für Herausforderungen besonders tamilische Kinder und Jugendliche haben, die sie in ihrer mentalen Entwicklung beeinflussen.
Ganz klar ist es Leistungsdruck. Das ist etwas sehr, sehr Intensives, Schwerwiegendes und ich möchte in diesem Moment auch nicht Eltern angreifen und irgendwie das schlecht reden. Ich weiß, dass es, ich verstehe es und ich weiß, warum sie Kinder ein bisschen viel extrem unter Druck setzen und Leistungen erwarten, weil sie sich ja letztendlich das Gute für das Kind wünschen, eine bessere Zukunft und so weiter und so fort, was auch sehr legitim ist. Doch dieser Weg ist sehr oft gescheitert und beziehungsweise viele Kinder haben etwas erreicht, aber ihr Umgang mit Problemen ist sehr beschädigt, weil sie ständig darunter, also unter diesem Druck stehen, perfekt zu sein, dass man immer Leistung erbringen muss, dass man sich mit anderen messen muss. Das ist ein ungesundes Verhalten, das kann man einfach auch mit der Zeit, wenn man so aufwächst, ist es schwierig, das im Erwachsenenleben abzulegen. Und das kriegen oft Eltern einfach nicht mit, dass sie das dadurch verursachen, weil sie möchten ganz schnell Ergebnisse sehen. Und das bedeutet, Bestrafungen sind dramatisch. Also eine Note ist schlecht, dann wird Handy weggenommen, du gehst ins Zimmer, hier und da. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten zu sanktionieren. Dementsprechend ist es aber schade, dass sie einfach nicht auch auf die Belohnung achten, weil ein Belohnungssystem ist sehr viel effektiver als ein Bestrafungssystem. Ich sage nicht, dass man gar nicht bestrafen soll in dem Sinne, aber wir wissen es einfach aus eigener Erfahrung. Jeder kann, denke ich mal, für sich, wenn er einfach mal zurückdenkt, sich daran erinnern, wie man fertig gemacht wurde, wie man sanktioniert wurde, wenn einfach mal etwas nicht gut lief. Und da kann es auch, kann auch gut daran liegen, dass man selber nicht daran schuld ist, als ob man immer nur gute Lehrer hatte. Es gibt so viele Möglichkeiten und die Motivation lässt für das Kind einfach nach. Es lernt nicht mehr, um zu lernen. Es geht nicht mehr darum, für sich selbst einen Mehrwert zu erbringen, für sich selber Ziele zu setzen und zu wissen, warum ich gerade Schule mache, sondern ich muss meine Eltern glücklich machen, ich muss diese Gesellschaft glücklich machen, ich muss einen Status erreicht haben, damit meine Eltern stolz auf mich sind. Und da fängt es schon an. Eine Mutter und ein Vater sollten nicht nur stolz auf ihre Kinder sein, wenn sie im Bildungswesen etwas Grandioses jetzt erreicht haben und besser sind als Cousine XY. Das ist nicht Sinn der Sache. Und dieser Einfluss, dieser Leistungsdruck kann wirklich manchmal sehr, sehr schief laufen. Und das überträgt sich. Es überträgt sich auf Bindungen, es überträgt sich auf Partnerschaft, dass man immer das allem gerecht machen möchte, dass man einen Perfektionismusdrang entwickelt, dass vielleicht auch zu sehr darauf, ja, dass man gar keinen Wert mehr darauf legt, weil man einfach keine Kraft mehr hat, weil wenn man sehr alles tut und manche Sachen liegen einfach einem Menschen nicht. Beispielhaft, ein Kind soll unbedingt ein Instrument lernen und dieses Kind kann es einfach nicht. Aber dieser Leistungsdruck ist so hart, dass dieses Kind diese Noten lernt und weiß, wie die Technik funktioniert und kann Klavier, sag ich mal, spielen. Aber am Ende des Tages macht es diesem Kind keine Freude und auch das sehen die Eltern, weil die denken, das Kind bemüht sich nicht und dann wird das auf alle anderen Sachen übertragen und dann heißt es, du bist nicht fleißig, du machst dies nicht, du machst das nicht, du bist immer nur draußen. Es ist dann sehr oft auch der Fall, dass das Kind sich einfach denkt, oder die Jugendlichen, dass sie sich dann denken, ja, wenn man das eh von mir denkt, weißt du was, das bin ich dann jetzt auch. Dann mache ich das jetzt auch. Ja, wen soll man da beschuldigen? Das ist leider etwas, was unsere Eltern müssen leben, auch teilweise zwischen zwei Welten. Sie müssen das dem in Sri Lanka, Indien auch noch gerecht werden. Sie verstehen aber auch, dass sich hier einfach im Westen ein bisschen das nochmal anders abspielt. Es ist kompliziert, man versteht es, aber ich glaube, es braucht jetzt gerade noch ein paar Generationen, damit man einfach lernt, nicht auf Leistungsdruck zu auf diese Methode da dran zu arbeiten, weil so wird einfach das Kind am Ende des Tages nicht unbedingt glücklich. Wie gesagt, es ist nicht auf alle bezogen, aber ja, sagen wir mal 85-90% leiden schon.
Ja, also als du das so erzählt hast, ist mir auch so eine Assoziation in den Kopf gekommen, dass man irgendwie nur in einer Box funktioniert. Also man muss bestimmte Kriterien erfüllen und außerhalb des Tellerrands schaut man nicht und man muss irgendwie so Arzt, Ingenieur oder Anwalt werden und alles andere zählt nicht und man muss gut in der Schule sein, man darf ältere Personen nicht widersprechen. Irgendwie fehlt so ein bisschen der Individualismus und es ist wichtig, dass ein Gleichgewicht hergestellt ist. Ich sage jetzt nicht, dass wir, weil wir sind nun mal eine Gesellschaft, die Gesellschaft zusammenlebt. Und das lieben wir ja auch alle. Wir lieben das ja, dass wir zum Beispiel mit unseren Cousinen und Cousins zusammen irgendwie familiär aufgewachsen sind, dass wir unsere Freunde wie Familie behandeln, dass alles gleich ist, dass wir alle gleich behandeln, dass wir liebevoll sind, dass wir gastfreundschaftlich sind. Das sind ja alles Werte und Normen, die wir sehr, sehr schätzen, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben. Aber gleichzeitig ist das auch wichtig, an sich zu denken, an sich zu arbeiten, weil man kann nur sich selbst, also man kann andere auch glücklich machen, indem man selbst glücklich ist. Weil was bringt dir das unglücklich? Das habe ich schon in so vielen Folgen gesagt. Und ich glaube, dass Psychologie ein guter Ansatz ist, weil es ja auf das Individuum ankommt. Das geht nur, was das Individuum fühlt und was das Individuum braucht und nicht, was die Gesellschaft braucht und wie man in der Gesellschaft funktioniert. Ich hoffe, dass sich das in unserer nächsten Generation auf jeden Fall verändert und dass wir mehr PsychologInnen haben, die sich auch mit dieser Thematik auf dieser Ebene nochmal beschäftigen, weil das nochmal in einer Diaspora-Gesellschaft natürlich anders funktioniert als zum Beispiel in der deutschen Gesellschaft und dass da nochmal ein viel stärkeres Verständnis für sowas auch geschaffen wird, weil das ist auch etwas, was in der Medizin und auch in der Psychologie immer wieder fehlt oder es mangelt und deshalb bin ich froh, dass es so jemanden gibt wie dich, der sich damit auskennt, der damit aufgewachsen ist und der das viel besser nachvollziehen kann. Und ich glaube, das Kind hat auch mit dir geredet, weil du sehr einfühlsam bist und weil du mit dem Kind mitdenkst und empathisch bist, aber trotzdem ein distanziertes Verhältnis zum Beispiel dazu hast. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Eigenschaft für eine Psychologin oder für eine angehende Psychologin. Du hast ja gerade schon über die Psychiatrie geredet oder dass du im psychiatrischen Klinik gearbeitet hast. Waren dort auch tamilische Patientinnen da?
Ja, tatsächlich. Also nicht viele. Ich hatte, glaube ich, insgesamt 2. Einmal eine Frau und ein Mann. Und der eine Herr hat mich sogar angesprochen und gefragt, ob ich tamilische Psychologen kenne. Ich habe natürlich aus seinem Befund gesehen, dass er einen PTBS hat, und zwar, weil er im Krieg beteiligt war.
PTBS ist posttraumatische Belastungsstörung.
Genau. Er wollte das nicht so ganz aussprechen, aber ich habe gesehen, dass es auch ein bisschen Probleme mit der Sprache einfach gab. Und deswegen war so sein Interesse da, einen tamilischen Psychologen, Psychologin zu finden und so das zu verarbeiten. Ich muss sagen, also in diesem Moment habe ich mich so sehr gefreut, dass er sich damit beschäftigt. Weil er ist ja nicht der Einzige, der im Krieg war. Also wie viele und wie viele Menschen, die auch nicht direkt daran beteiligt waren, mitgekämpft haben, aber Verluste erlitten haben und so viel auf dem Weg hierhin erleben mussten. Und es ist schön zu sehen, dass es Menschen gibt, die das reflektieren und daran arbeiten wollen und die Hilfe danach suchen. Einerseits traurig, dass es so wenige sind. Andererseits bin ich froh, dass zumindest wenigstens 2 da sind. Bei der Frau war es ein anderes Thema, aber auch da geht es um Thema Gewalt. Und da war ich auch sehr froh, dass sie diesen Schritt macht und sich auf jeden Fall therapeutische Betreuung holt. Genau.
Klinik hört sich ja, also ist ja halt tatsächlich etwas, wo man halt nicht im Alltag irgendwie hingeht. Also schon, wenn es schlimm geworden ist oder wenn es was Schlimmes ist. Und was braucht die tamilische Gesellschaft, damit schon vorher bei Problemen Hilfe gesucht wird oder angenommen wird? Also Klinik ist ja wirklich quasi so, wenn alles nicht funktioniert oder wenn es schon so schlimm ist, dass man da hingeht.
um das auch zu sagen, damit sich dieses Bild auch verändert, es muss nicht so dieses Extremum vom Extremum sein, dass es in die Klinik geht. Weil eine Klinik bietet auch unterschiedliche Formen an. Man muss nicht direkt stationär dort bleiben. Man kann auch in die Tagesklinik. Das bedeutet, dass man am Tag von 8 bis 19 Uhr oder man macht auch halbtags, weil man Kinder hat. Das ist alles möglich, dass man dann nur jedes Mal nach Hause geht, aber man kommt jeden Tag in die Klinik, nimmt therapeutische Betreuung, nimmt an Gruppentherapien teil, macht alles mit. Dann gibt es auch noch die Reha, wenn man es nochmal, ne, da ist es nochmal so eine andere Art. Da sind welche drin, die irgendwie das schon verarbeitet haben, vielleicht auch für sich, aber sie können noch nicht damit umgehen und Fuß im Alltag fassen. Das ist eine andere Art, sich nochmal stabilisieren zu lassen. Da kann man auch in die Reha gehen. Und ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, es ambulant zu machen. Das heißt, man kriegt immer wieder Termine und geht immer wieder zum Psychologen. Das ist auch in einer Klinik. Es muss nicht direkt dieses Dramatische, ich werde jetzt aufgenommen, Klamotten packen und ab in die Klinik. So weit muss es gar nicht immer gehen. Und das möchte ich gerne auch an dieser Stelle noch einmal sagen, damit ihr dieses Bewusstsein auch dafür bekommt, wer das jetzt halt noch nicht hat. Aber zu deiner Frage zurückzukommen, was Tamilinnen brauchen, um diesen Schritt vorzubeugen. Ja, letztendlich, es fängt sehr früh an. Ne? Die Problematiken fangen in der Kindheit an. Sie sollten, aber ich sag mal so, ob das in der Jugendzeit ist oder im Erwachsenenleben ist, es ist halt sehr wichtig, dass eine gewisse Selbstreflexion vorhanden ist. Und das fängt damit an, diese Akzeptanz zu haben, irgendwas stimmt einfach gerade nicht. Es ist mir unangenehm, vielleicht ist es auch mir peinlich, das ist alles sehr menschlich, dass man so empfindet, aber man muss eine Seele haben, mit der man sich austauscht, wo man einfach das sagen kann, ohne verurteilt zu werden. Das macht sehr viel aus und man muss einen Kampf nicht alleine führen. Es gibt genug Menschen und ich glaube daran, dass es in dieser Welt auch mindestens einen Menschen in der Umgebung dann gibt, wo man weiß, man kann ohne verurteilt zu werden mit ihm sprechen kann. Und das sollte man auch, diese Perfektionismus von sich ablegen, dass etwas gerade mit mir nicht stimmt. Das ist halt schon nötig. Also es ist sehr komplex. Man kann nicht sagen, diese eine Sache ist jetzt nötig. In meinen Augen, wenn ich das jetzt in ein Wort fassen muss, muss ich eigentlich sagen, Akzeptanz. Akzeptanz ist das, was nötig ist, damit einfach ich sein kann und auch wenn ich krank bin. Denn gesund oder nicht gesund, ich kann nur so sein, wie ich bin und daran arbeiten, wenn ich einfach akzeptiert werde. Und wenn ein Mensch das hat nicht damit zu tun, dass diese Person mich jetzt komplett irgendwie verstehen muss und sagen muss, ja, du hast recht. Das hat nicht damit zu tun, sondern einfach, dass ich das aussprechen kann. Und auch vielleicht würde sogar dieser Mensch sagen, ich glaube nicht, dass du eine Depression hast, aber dass er trotzdem sagt, aber wenn du das Gefühl hast, ich verstehe dich, dann mach etwas dagegen. Sogar diese Kleinigkeiten würden schon ausreichen. Und dafür müssen wir einfach offener werden, dafür müssen wir einfach bereit sein, zuzuhören. Man muss nicht immer alles direkt verstehen, aber man muss zuhören. Es sind so viele Kleinigkeiten, die gerade einfach nötig sind, vor allem in dieser tamischen Gesellschaft, wo jeder über jeden redet und miteinander alle vernetzt sind und dass es immer wieder darauf hinausläuft, dass man Geschichten verbreitet und das ist, wir kennen alle stille Post, am Ende kommt sehr selten das an, was es wirklich am Anfang war. Und man weiß gar nicht, was man für eine Welle damit auftreibt. Man weiß gar nicht, was man mit diesen Menschen dadurch anstellt. Also das sind ja auch Faktoren wie Vertrauen und irgendwo dieses Gefühl von nicht alleine zu sein und so weiter und so fort. Das geht ja alles verloren, wenn man nicht diese Person lässt und wenn man das nicht akzeptiert oder sondern einfach irgendwie da anfängt, Geschichten daraus zu verbreiten oder es manchmal auch größer zu machen, als es ist. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen und aufhören kann. Ich könnte den ganzen Tag darüber reden, was alles schief läuft.
Ja, auf jeden Fall. Deshalb machen wir auch diesen Podcast, um halt diese Vorurteile, diese Probleme offen anzusprechen und darüber zu reden, zu diskutieren und euch das Gefühl zu geben, hey, ihr seid nicht alleine, wir sind auch da. Und es gibt noch andere Stimmen, die dasselbe denken, die sich sogar weiter damit auseinandersetzen, die sogar was der Gesellschaft, der tamilischen Gesellschaft besonders was zurückgeben wollen und dass es auch deren Motivation ist. Und du hast ja gerade schon gesagt, das Umfeld, Freunde und Familie, dass man sich öffnen soll, dass es immer eine Person gibt, die uns hilft. Was kann aber die Therapie, was unsere Freunde und Familie oder Bekannte oder das Umfeld zum Beispiel nicht kann, also was sie nicht auffangen können?
In der Therapie ist das so, dass ja eine fremde Person irgendwo in dem Moment vor dir sitzt. Das kann einschüchtern sein, aber das kann auch die Türen öffnen. Und zwar Hemmungen, dass ich dass alles, was ich jetzt sage, dass ich das auf meinem Alltag beeinflusst. Irgendwie die Karriere, Familienleben, was auch immer, zerstören kann. Allein das fällt weg, weil ich sitze mit jemandem, der Fachkenntnisse hat, der ist objektiv, Er schaut sich nur dich an, er kümmert sich nur um dich, um dein Problem und dein Empfinden. Manchmal ist es schwierig, dass man einfach direkt sagen kann, was einem stört, weil es kann ja auch den Menschen gegenüber verletzen. Und gesagte Worte kann man verzeihen, aber vergessen ist immer sehr schwierig. Und das kann zurückverfolgt werden, nach Jahren fällt das einem wieder ein und man hat das Gefühl, irgendwie denkt diese Person so und so über mich, mein Partner, mein Bruder, meine Schwester, meine Freundin denkt so und so über mich, obwohl es nur einmal irgendwie gesagt worden ist, weil diese Person das so belastet hat und unbedingt etwas aussprechen wollte. Ja, hat es vielleicht dann getan, aber das hat dann einfach nur negative Auswirkungen auf Bindungen, auf den Alltag. Ne, alles Mögliche. Und das wird in der Therapie nicht vorkommen, weil, wie gesagt, das ist eine fremde Person und die wird sich nur auf dich beziehen, nur auf deine Bedürfnisse, deine Problematiken und mit Fachwissen daran herangehen und versuchen, daran zu arbeiten. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Methoden. Manche Therapeuten arbeiten verhaltenstherapeutisch, da geht es darum, den Menschen zu stabilisieren, sein jetziges Verhalten zu verändern und so weiter. Dann gibt es halt auch die systemische und da ist es so eine Mischung aus der Verhaltenstherapie und aus der Psychoanalyse. Die Psychoanalyse, da geht es darum, mit der Vergangenheit sich auseinanderzusetzen. Also wenn man etwas nicht aus seiner früheren Zeit verarbeitet hat und deswegen immer noch dieses Problem hat und das auch vielleicht nicht definieren kann, dann könnte man sich auch bei einem Psychologen, also beim Therapeuten, also Beratung holen, der psychoanalytisch arbeitet, weil er würde sich dann darauf beziehen und anfangen, bei den Kernproblemen halt eine Lösung zu finden. Also es gibt auch da so viele unterschiedliche Möglichkeiten und da kann man einfach, ja, man selbst sein. Es soll einfach nur einen Mehrwert erbringen und man hat Schweigepflicht. Also kein Mensch wird das erfahren. Wenn man es möchte, kann man natürlich jemanden mitbringen, wo man denkt, das Problem ist da und oder vielleicht wird auch der Therapeut das empfehlen. Ich glaube, vielleicht sollten sie ihren Vater mitbringen oder Mutter mitbringen und wenn aber der Patient sagt, nein, ein Patient hat das letzte Wort, wenn er sagt, ich möchte das nicht, dann möchte er das nicht. Ich glaube, für viele ist in eine Therapie zu gehen der Moment, wo sie endlich mal alleine die Entscheidung über sich selbst haben.
Ja, also viele ZuhörerInnen fragen ja immer, ob wir eine ganze Folge auf Tamilisch machen. Und die letzte Frage würde ich gerne auf Tamilisch formulieren. Aber ich möchte, dass ein bestimmter Teil nochmal auf Tamilisch gesagt wird, damit tamische Eltern das auch nochmal hören können und sich bewusst werden, wie wichtig das ist. Ennenda nangavande manenila padike patranda doctor ku poike vande ave vande engalukku udavi seivinam adula vanda na அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னமே நாங்கள் யோசிப்போம், எங்களை பைத்தியக்காரன் நினைப்பினமோ, இந்த உலகம் எங்களை பைத்தியக்காரன் நினைப்பினமோ, இல்லாட்டி நான் இனிமேல் இந்த சமுதாயத்தில் ஒரு அங்கத்திரராக இருக்க இல்லாதோ, இல்லாட்டி என்ன அவை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டினமோ, இல்லாட்டி நான் சொல்கிறத அவையை இனிமேல் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டினமோ, அவங்களை வந்து நூமலை பார்க்க மாட்டினமோன்றெல்லாம் ஒரு யோசனை இருக்கும். அதனால் அந்த யோசனையெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காண்டி தான் நான் விவியை என்ன கேட்க விரும்புகிறேன்டா, மனநிலை பற்றிய ஒரு பிழையான எண்ணங்கள் இருக்கு, அதை அந்த எண்ணங்களை விளக்குற மாதிரி நீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு வசனங்கள் தமிழ்ல சொன்னா நல்லா இருக்கு.
எங்களோட மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்குது, அது வந்து நாங்க எங்களுக்கு இருக்குதுன்னு சொன்னா இந்த உலகம் எங்களை தப்பா பாக்குமா, இல்லாட்டி எங்களோட சொந்தக்காரர் தப்பா பாக்குமாண்டு அது அந்த நினைப்பே எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. ஒருவேளை எவ்வளவு நான் யோசிச்சாலும் எனக்கு அது தெரியல, எங்க இருந்துதான் இது வருது, அந்த நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம். ஆனா நான் என்ன சொல்ல நினைக்கிறேன்னா, ஒரு மனநிலை பாதிப்பு வந்து நாங்க வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிற விஷயம் இல்ல, எங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் அது நடக்கணுமெண்டு இல்லை, நாங்கள் தான் அதுக்கு ஏதாச்சும் தூண்டுற மாதிரி விஷயங்கள் செய்யணுமெண்டும் இல்லை. அது வந்து எங்களோட டிஎன்ஏலேயும் இருக்கலாம், அது எங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க, நாங்கள் வந்து பழகிற ஆக்களோ, எங்களோட சொந்தக்காரரோ, அதோ அம்மா அப்பாவோ யாராக இருந்தாலும் அவங்களோட பழகிற விதத்தில், அவங்க கதைக்கிற பேச்சில், எந்த இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களால ஒரு மனநிலை பாதிப்பு உருவாகிற அந்த பாசிபிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது. அது வந்து எப்பவுமே உயிர் போற அளவுக்கு பிரச்சனை இருக்கணும்னு இல்லை, ஆனா நாங்க அது இருந்தும் ஒன்னும் பண்ணாம இருந்தா அது உயிர் போற அளவுக்கு போகலாம். அது வந்து ஒரு ஒரு கெட்ட விஷயமா பார்க்காம உங்களுக்கு ஏலாட்டி, நான் இது ஜெர்மன்ல முதல்ல சொன்னா, உங்களுக்கு ஏலாட்டி நீங்க டாக்டர்கிட்ட போய் உங்களுக்கு குணமாறதுக்கு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்களோ அதே மாதிரி சில நேரத்துல மனசுல இருக்கிற பாரங்கள் எல்லாம் உடம்புலையும் காட்ட தொடங்கிடும். நாங்க அதுக்காக டாக்டர்கிட்ட போவோம், ஆனா டாக்டரே நினைப்பாரு உங்களுக்கு அந்த பிரச்சனை ஒன்றும் இல்ல, உங்களுக்கு வயிற்று வலி வருது, ஆனா அது எங்க இருந்து வருதுன்றா நீங்க வச்சிருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ், உங்களோட மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்குது, அது வந்து உங்களோட உடம்பே காட்டி கொடுக்குது. அப்படி சின்ன சின்ன பிரச்சனை வரும்போது வீட்டுல கதைக்க முடியாட்டியும், யார் கூட கதைக்க முடியாட்டியும், நீங்க ஒரு மனநிலை டாக்டர்கிட்ட போய் பாத்தீங்கன்னா நடக்கிறதால என்னன்னு நீங்க யோசிக்கலாம். ஆனா கழிச்சு பாக்கல உங்களை வந்து நீங்க சொல்ற விஷயத்துக்கு உங்களை ஒரு விதமா பார்க்காம நீங்க சொல்றது ஒரு பொருளா எடுத்துக்கொண்டு உங்களோட அதை எப்படி மீட்கலாம்னு யோசிக்கும் போதுதான் உங்களுக்கு அது தெரிய வரும் அது எவ்வளவு முக்கியம். ஏன்னா எங்க இந்த முக்கிய பிரச்சனையே நாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கொள்றோம் இல்ல, ஒரு விஷயம் சரியில்லாட்டி அதை பற்றி பேசுறது இல்லாம இருக்கிறனால தான் சில பிரச்சனைகள் இருந்து கொண்டே இருக்குது. பேசினாத்தான் என்ன பிரச்சனை என்ன செய்யலாம்னு யோசிக்க தோணும். அதே மாதிரி தான் இப்ப வீட்டுல ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, நீங்க உங்களோட பிள்ளையோட கதைக்கணும் வேண்டாம், பிள்ளையோட அது வந்து சால்வ் பண்ணணும் வேண்டாம், நீங்க கதைப்பீங்க. அது மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுனா நீங்க ஒரு மன தத்துவ நிபுணர்கிட்ட போய் அதை பற்றி கதைப்பீங்க. நீங்க அந்த மைண்ட் செட்ல அங்க போய் அந்த வேலையை பாத்தீங்கடா அந்த எஃபர்ட் நீங்க எடுத்தீங்கடா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வருஷத்துல அதன் பலன் தெரிய வரும். சில விஷயங்கள் சொன்னா கேட்டா கதைக்கிறதுல என்ன இருக்கு, நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி அதுல அப்படி என்ன ஆக போகுதுன்ற மாதிரி இருக்கும், இல்ல காசை பற்றி யோசிக்கலாம், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஆனா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்றா இதுக்கும் டாக்டர்கிட்ட போற மாதிரிதான். கசவுல எல்லாத்துலயும் நீங்க அதுக்கு அவைய காசு கட்டுவீனம், ஏன்னா அது முக்கியம். நீங்க வந்து நினைக்க தேவையில்லை இது வந்து வெளியில எங்கேயாச்சும் தெரிய வந்துடும், இதுக்கு காசு வேறு செலவழிக்கணும், ஏதாச்சும் பிடுங்க வாங்க, இது பள்ளி டாக்டர்கிட்ட போகிற மாதிரி விஷயம் இல்லை. உங்களோட உடல்நிலை எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவு உங்களோட மனநிலையும் ரொம்ப முக்கியம். ரெண்டுல ஒன்று சரியில்லாட்டியும் அது உங்களுக்கும் இல்லை உங்களை சுத்தி இருக்கிற வரைக்கும் பாதிப்பா இருக்கும்.
ஆனா தயவு செய்து பள்ளி டாக்டர்டையும் போயிட்டு வாங்க அடிக்கடி.
பள்ளி டாக்டர்டையும் அடிக்கடி போங்க. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு பள்ளி டாக்டர் தான் கொஞ்சம் கூட காசு எடுப்பாங்க.
அது உண்மைதான், வருஷத்துல ஒருக்கா சும்மா தருவாங்க.
அதான் அந்த வருஷத்துல ஒருக்கா சும்மா வர்றதுக்கு போயிட்டு வரலாம்.
Ja, Nandri Vivi, danke Vivi, dass du das nochmal auf Tamilisch erklärt hast. Du hast richtig wichtige Sachen gesagt. Das mit der Krankenkasse ist ein sehr wichtiger Punkt, worüber unsere Eltern sich ja immer wieder Sorgen machen. Das ist gut, dass du das nochmal gesagt hast. Und wir als Kinder sind dazu verpflichtet, auch unseren Eltern zu helfen. Wie ich immer wieder sage, fragt eure Eltern nach. Fragt nach, worüber die nachdenken. Fragt nach, was ihre Sorgen sind. Wir sind alt genug, vor allem Leute, die in unserem Alter sind, wir haben uns schon mit uns beschäftigt oder vielleicht sind wir auf dem Weg, aber wir müssen unsere Eltern ein bisschen mitziehen, weil die hatten nicht die Möglichkeit, die hatten immer Schwierigkeiten. Natürlich ist das eine große Verantwortung. Ich weiß auch, dass es viel Kraft bedeutet, aber ihr könnt euch ja auch bei anderen Leuten Hilfe holen, damit anderen Leuten euch nochmal erstmal austauschen, bevor ihr auf eure Eltern zugeht. Das ist super, super wichtig, dass ihr das macht. Ich habe keine Fragen mehr, es sei denn, du möchtest irgendwas noch mitteilen. Es liegt dir noch was auf dem Herzen und ja.
Ja, also zwei Sachen. Das erste ist, bitte achtet auf euch. Achtet auf euch, achtet auf die Signale. Und nimmt nicht, also ihr müsst nicht überdramatisieren, aber nimmt die Sachen wahr. Wenn ihr jedes Mal Bauchschmerzen bekommt, bevor ihr irgendwie in eine Prüfung geht, bevor ihr ein Gespräch jetzt andocken müsst, dann merkt ihr schon, irgendwas ist nicht gerade im Gleichgewicht. Es ist etwas Somatisches. Dieser Stress schlägt euch auf den Magen. Dann beschäftigt euch damit. Wie kann ich Stress überwinden? Was für Methoden gibt es? Wie kann ich mich ablenken? Es sind so viele Kleinigkeiten, die euer Leben einfach vereinfachen würden, wenn ihr auf euch selbst achtet. Und dafür muss man nicht mal direkt zum Psychologen geht, sage ich gerne auch dazu. Also ich möchte nicht Leute anwerben, sondern ich möchte, dass jeder einfach für sich an sich arbeitet. Und wenn man merkt, boah, das hat mir voll diesen Mehrwert gebracht, gibt es weiter. Was ist schöner, als Wissen zu teilen? Tut es auf jeden Fall. Und so können wir meiner Meinung nach die Welt nur besser machen, anstatt ja, etwas zu sagen und nicht auszuleben. Das wird nicht viel bringen. Und das Zweite wäre, also Mac, du bist einer meiner engsten überhaupt und ich bin so, so stolz auf dich. Ich hätte niemals gedacht, als du mit Achapelle angefangen hast, dass du mich irgendwann interviewen wirst. Aber du hattest gesagt, dass dein kleines Kind so glücklich war, das, was in dir ist, als du von Cosmo interviewt worden bist. Mein kleineres Baby-Vivi ist so glücklich, weil ich von dir interviewt worden bin und dieses Gefühl, also ihr wisst nicht, wie nervös ich einfach war und bin und jedes Mal Mac nur gefragt habe, was soll ich tun. Wir haben das jetzt komplett spontan gemacht. Ich habe so geredet, als würden wir ja auf der Couch immer sitzen und reden. So läuft wirklich manchmal unsere Tage ab. Unsere Abende ab, Girls Day. Und danke dafür, dass du es mir so angenehm gemacht hast. Und ich bin so, so stolz auf dich und auch auf Abby. Und ich wünsche euch noch sehr, sehr viel Erfolg für die weiteren Folgen, für alle weiteren Interviews. Und danke auch nochmal an dieser Stelle. Ich fühle mich so geehrt, dass einfach du diese Eröffnung, diese Interviewreihe mit mir beginnst. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Ja, deswegen danke und Hut ab. Ach, ja. Go watch a play.
Danke, Vivi, für die schönen Worte. Vivi ist eine der Personen, die immer Feedback gibt, die mir immer gesagt, ja, Mac, da hättest du das jetzt anders machen können und du musst ein bisschen weniger das und das sagen und versuch mal weniger M's zu sagen. Da kann man nicht so viel zuhören. Und sie erklärt das dann auch immer so schön, so gerade wie sie auch in der Folge alles erklärt hat, werde ich auch immer erzogen, Sachen besser zu machen. Ich glaube, es ist immer wichtig, Menschen um sich zu haben, die einen unterstützen, konstruktive Kritik geben. Dieser Podcast wäre nicht so, wie er ist, wenn ich euch nicht alle hätte. Und Vivi ist auch eine Person, die ich immer wieder frage, wie kannst du mir das nochmal erklären? Ich verstehe das nicht, weil es ist manchmal so, man liest so viele Texte und da sind auch viele Texte, die irgendwie von Psychologinnen geschrieben worden sind. Und dann liest man sich die durch, dann kommen so 1000 Begriffe und irgendwann versteht man das nicht, weil man alles googelt. Und wenn man 5 Begriffe irgendwie googelt, dann ist der Text noch viel, viel schwieriger. Und dann ist das natürlich praktisch, eine Freundin zu haben, die das alles einem erklärt. Wir schicken uns immer wieder Aufnahmen und vorher eine Notiz, das ist für Atschapille, kannst du das bitte schnell beantworten? Und dann versucht das Vivi auch immer schön zu erklären. Und viel Wissen, was ich habe, ist auch von Vivi, weil wir darüber geredet haben, weil sie ihr Wissen auch geteilt hat. So wie sie gesagt hat, das Wissen teilen hilft, anderen Menschen auch. Ja.
Current Obsession.
Hast du eine Current Obsession?
Ah, darauf war ich nicht vorbereitet, aber Current Obsession, also ich bin eine Leseratte, also ihr werdet viele Parallelen zwischen mir und Mac finden, auf jeden Fall lese ich, ich habe diese eine Reihe beendet, aber weil ich schon einige angesteckt habe, möchte ich das trotzdem sagen, Reich der Sieben Höfe, es ist so gut von Sarah J. Maas. Sie ist aus New York und ja, richtig super, wie sie schreibt, die Geschichten. Also gönnt euch das auf jeden Fall. Und was ich aktuell halt noch lese, ist Die Sieben Ehemänner von Evelyn Hugo. Also echt, ich dachte erstmal, das ist eine Dokumentation, aber das ist wirklich super geschrieben. Eine Biografie von einer anderen Erzählperspektive, also wie eine Geschichte aufgebaut. Hält sich richtig, also ja, ich bin es gerade am Lesen und ich möchte eigentlich gleich auch weiterlesen.
Also Reich der Sieben Höfe habe ich auch gelesen, natürlich, weil Vivi mich angesteckt hat und mich genervt hat. Lies das, Mac, lies das, Mac, lies das, Mac. Und genauso in der Tonlage auch. deshalb habe ich das auch gelesen, es ist ein super gutes Buch. Ich bin gerade an dem 5. Teil dran und ich habe übrigens Vivi dazu gekriegt, mir regelmäßig zu reden, weil ich dieses Buch gelesen habe. Immer wenn ich geschrieben habe, hey, ich habe das Buch gelesen, dazu kommt jetzt das Review, hat sie dann immer schnell geantwortet, weil Vivi halt super viel zu tun hat, deshalb meine Current Obsession hat auch was damit zu tun. Meine Current Obsession ist Mosaik bei Vivita. Ich hatte das schon mal als Current Obsession, aber es ist eine andere Current Obsession, weil sie Nähkurs macht. Im Oktober findet auch der nächste statt. Falls ihr nähen lernen wollt, also wie man Zadi-Blaus näht, dann könnt ihr das bei Vivi machen. Ich verlinke euch das nochmal auf Instagram. Könnt euch da anmelden. Ich würde da gerne mitmachen, aber ich habe einfach keine Zeit und das weiß Vivi auch. Deshalb muss sie jetzt für immer und ewig meine Näherin bleiben, weil ich kann mir nicht noch ein Hobby anschaffen. Aber Vivi macht super Arbeit, also ich nicht das Gefühl habe, dass ich mich rechtfertigen muss für meine Figur oder so, wie ich aussehe, sondern sie das so macht, wie ich das möchte und ich bin sehr dankbar, dass du das machst. Genau, wir waren gerade schon bei Insta, ihr könnt uns auf Insta folgen, auf atja.brille. Und ihr könnt uns auch eine E-Mail an info@atschapille.de schicken, falls ihr irgendwelche Anregungen habt, Fragen habt. Also ihr könnt auch gerne Fragen an Vivi über Instagram oder Mail schicken. Und noch eine Notiz, also wir haben einen PayPal-Account, das ist auf Instagram verlinkt. Da könnt ihr uns auch PayPalen, ihr könnt auch einfach Atschapille auf PayPal angeben. Wir würden uns sehr freuen, weil wir noch ein paar Sachen vorhaben und wir natürlich eure finanzielle Unterstützung brauchen. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Monat und wir hören uns dann nächsten Monat. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.